Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort auch, das ist jetzt meine Zeit, Viertelstunde sozusagen, wo man auf der Bühne stehen darf. IgE unter 2 Units pro Milliliter, ist das ein Karzinomrisiko? Das war die Aufgabe, die ich bekommen habe, und ich mache diesen Vortrag wirklich sehr gerne, denn diese Fragestellung, was macht IgE überhaupt, beschäftigt mich seit Dekaden, muss ich sagen. Und insofern bin ich sehr stolz, dass wir nach vielen, vielen Jahren Arbeit das Thema der inverse Zusammenhang von Allergien und Tumoren auch in die Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie hineingetragen haben. Seit 2014 sind wir eine Taskforce, seit 2022 sind wir eine Working Group, und innerhalb von 2 Jahren haben wir über 1100 Members, und einige sitzen auch hier in diesem Raum, wie der Josef Singer, den ich da sehe. Also wir explodieren geradezu, weil die Menschen das Thema sehr, sehr interessant finden, und darauf bin ich schon wirklich stolz. Was ist so die Perspektive in der Allergie? Normalerweise sagen wir, IgE ist böse, das macht die allergischen Symptome, das Asthma, die Nahrungsmittelallergie und so weiter. Und es wäre gut, Toleranz zu haben. Bei der Toleranz wissen wir, da gibt es das IgG4, das wichtig ist, Zytokine wie das Interleukin 10, regulatorische Zellen. Und das ist das Weltbild, das wir als Allergologen eigentlich haben. Nun, bei den Onkologen ist es eigentlich genau umgekehrt. Da ist es nämlich so, dass eigentlich das IgG4 und immunsupprimierende Zytokine, die Toleranz machen, ja böse sind. Ja? Aus dem Grunde haben wir ja auch heute die Checkpoint-Inhibitoren, die Blockbusters geworden sind in der Onkologie und auch schwere Fälle heilen können, mehr oder weniger. Und unsere Sicht aus der Allergo-Onkologie heute ist, dass IgE etwas Gutes tun kann, und auch diese IgE-Entzündungszellen, die mit IgE kooperieren, können auch wirklich was Gutes tun. Also das sind die Fragen für den Vortrag, die ich mir heute stelle, die ich uns stellen möchte. Könnte also, wenn IgE gut sein könnte, könnte zu niedriges IgE ein Problem sein, eben diese Grenze mit den unter 2 Kilo-Units. Und da muss man sagen, was ist überhaupt normal, wenn wir total IgE messen? Da hat der Paolo Matricardi jetzt rezent eigentlich 23 diese Arbeit gemacht, die eigentlich ein Produkt noch aus dieser berühmten Maßstudie, einer Multicenter-Studie ist. Und da hat er festgestellt, also es gibt eigentlich nicht wirklich, es gibt einen großen Range von was normal ist. Erstens einmal ist der Total-IgE-Wert abhängig vom Alter. Also Sie sehen, da gibt es eine große Streubreite, keine klare Obergrenze, keine klare Untergrenze. Das ist teilweise auch methodisch bestimmt. Ja, über 5.000, 10.000 wird es einfach wirklich schwierig, das IgE noch zu messen. Unter 2 misst eigentlich niemand, ja, da machen die Firmen den Cut-off, da gehen wir nicht runter, also unter diese 2,5 Nanogramm pro Milliliter. Und wir sehen aber, dass, wenn niedriges IgE vorhanden ist in den Patienten, haben diese Patienten verschiedene Probleme. Sie haben mehr Atemwegsinfektionen, eine lokale allergische Rhinitis, IgE nur in der Nase, aber nicht sonst im Körper. Sie haben oft eine Kombination mit variablen Immundefizienzen, und sie haben auch mehr maligne Erkrankungen. Also das hat er auch jetzt wieder festgestellt in dieser Arbeit. Und insofern ist es interessant, dass eigentlich wenige Gruppen um die Welt herum sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Und eine Pionierin hier ist Denise Ferraz-Rauaro, sie ist in New York am Albert Einstein College, und sie hat sich nicht nur das, was wir als normal hoch oder sehr hoch an IgE-Werten angeschaut, sondern sie hat auch angeschaut, da muss ich jetzt nochmal zurück, was das niedrige IgE ausmacht. Hat es nicht funktioniert, meine Animation. Entschuldigung. Sie hat also eine prospektive Studie gemacht. Sie ist eigentlich Allergologin, also alle Patienten, die den Verdacht haben, irgendwelche Allergien zu haben, kommen bei Ihnen in diese Klinik hinein. Und diese hat sie retrospektiv aus ihrem Patientengut in Kohorten eingeteilt und hat solche identifiziert, die normales IgE haben, also über 2,5 bis 100, das waren etwa 3,8% der Patienten, und solche, die eine IgE-Defizienz haben. Und sie hat sie dann verglichen, diese Patienten, mit dem Erscheinen von Malignitäten irgendeiner Art. Und was sie gesehen hat, war, dass die IgE-Defizienten, also unter 2,5 Nanogramm, die hatten in 17% der Fälle Malignitäten irgendeiner Art, während die mit normalem oder erhöhtem IgE viel weniger Malignitäten hatten. Also das ist schon, war ein sehr signifikanter Unterschied, der nahelegt, dass IgE eben möglicherweise eine Schutzfunktion haben könnte. Und das wurde auch sehr schön publiziert. Das war eine prospektive Studie. Sie hat auch eine sehr spezielle Patientenkohorte, nämlich die World Trade Center Feuerwehrmänner, ja, die als erste hineingegangen sind in 9/11, als diese beiden Trade Center Towers gefallen sind. Und sie hat diese World Trade Center Feuerwehrmänner angeschaut und hat die wieder stratifiziert in solche mit niedrigem IgE oder mit normalen IgE und hat gesehen, dass die, die niedriges IgE hatten, einfach ein fast achtfach größeres Risiko hatten als die anderen, eine Malignität irgendeiner Art zu erleiden. Und da hat sie die Patienten also schon bereinigt um die verschiedenen Störfaktoren. Also auch wieder etwas, was dafür spricht, dass niedriges IgE tatsächlich schädig sein könnte. Und die Geschichte geht weiter. Sie haben das jetzt auch noch genauer aufgearbeitet, eigentlich mit 408 Erwachsenen mit IgE-Mangel. Und sie haben wieder gefunden, dass etwa bei 23% der Patienten, die niedriges IgE hatten, eine erhöhte Malignitätsrate war. Und das ist also schon erschreckend, wenn man innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren in etwa ein Viertel der Patienten, die zu niedriges IgE haben, tatsächlich Tumoren auftreten sieht. Und da muss man sich fragen, können wir uns erlauben, nicht darüber zu sprechen und das auch nicht zu messen. Wir haben das in einem Positionspapier in der EAKI niedergeschrieben, dass da auch heißt, dass ultraniedriges IgE eigentlich ein Krebsbiomarker sein sollte. So weit sind wir noch nicht. Wir müssen hier mehr interdisziplinär auch mit den Onkologen reden und vor allem auch brauchen wir die Firmen auf unserer Seite, die dann sagen, wir lassen die Messung unter 2,5 zu, denn das sehen wir momentan gar nicht. Wir sagen nur 2,5 bis 100 ist normal, aber was passiert denn darunter? Und das, glaube ich, wird in der Zukunft sehr wichtig sein. Also, niedriges IgE ist schlecht, es gibt hier wirklich sehr harte Befunde dafür, wir müssen noch mehr Studien machen, aber es gibt die Studien draußen, retrospektiv, prospektiv, könnte IgE also auch gut sein. Warum könnte es gut sein? Und da greifen wir zurück auf noch viel mehr Studien, epidemiologische Studien, die über viele Jahre gemacht wurden um die Welt herum, die eigentlich auch immer mehr werden. Sie sehen, 1966 bis 2005 gab es 148 Studien, die sich damit beschäftigt haben. Danach gab es dann in kürzerem Abstand relativ mehr Studien und viele sind noch ongoing sozusagen, die festgestellt haben, ja, es gibt eine inverse Korrelation, aber es ist oft auch abhängig von der Art des Tumors. Man sieht das mehr bei Lymphomen, bei Gliomen, bei Pankreaskarzinom. Also es gibt eine gewisse Assoziation mit Tumortyp und dem Risiko oder weniger Risiko, einen Tumor zu haben. Nun, das ist eine der rezenteren Studien, da hat man sich angeschaut, die Total-IgE-Werte und die Entstehung von Melanom. Man hat hier 325 Nicht-Atopiker hergenommen und hat gesehen, bei den Nicht-Atopikern waren etwa 22% solche, die ein Melanom hatten. In den Atopikern, also mit erhöhtem IgE-Wert, sind es nur 14%, gibt es also nur die Hälfte eines Risikos, ein Melanom zu entwickeln. Also auch das sind signifikante Daten, die natürlich uns nicht bewegen sollten, jetzt zu sagen, Sie sind Atopiker, Sie müssen nicht zur onkologischen Vorsorge gehen, das soll es nicht sein. Aber wir müssen von der klinischen Seite her einfach auch die Augen aufmachen. Sehr stärker ist die inverse Korrelation bei IgE und Glioma. Da gibt es tatsächlich auch eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Aurelie Poli aus Luxemburg in der EAKI, die hier die Zusammenhänge anschaut. Allergie, ja, nein, Gliom, ja, nein. Wir brauchen hier tatsächlich tatsächlich auch die Biomarker, die uns dann helfen, auch das Risiko vorherzusagen. IgE ist einer, aber es gibt eine ganze Menge von anderen Biomarkern und TH2-Zytokinen. Und wir brauchen auch Mausmodelle. Und auch hier werden grundlegende präklinische Modelle zunehmend entwickelt, die uns helfen, diese inverse Korrelation zu verstehen. Und eines der Modelle, ein solches Tiermodell, wurde hier von Josef Singer, der heute Abend hier ist, publiziert, im World Allergy Organization Journal publiziert. Und da hat man sich mit Mausmodellen Wildtypmäuse oder Mäuse, die zu wenig IgE haben oder Mäuse, die zu viel IgE haben, als sogenannte Hyper-IgE-Mäuse sind, herumgespielt, hat in diese Mäuse Tumoren implantiert, also ein Tumor-Grafting gemacht. Und was man gesehen hat, ist, dass die Mäuse dieses Grafting nach nur eine gewisse Zeit überleben. Im Wildtyp und in denen mit niedrigem IgE gibt es eine Überlebenszeit von etwa 25 Tagen. Aber wenn die Mäuse zu viel IgE haben, also so wie atopische Patienten, dann überleben die doppelt so lang. Und auch das waren sehr bemerkenswerte Daten. Natürlich brauchen wir hier die molekularen und die präklinischen Studien, um zu verstehen, was hier wirklich los ist. Die Studie ist viel komplizierter. Ich habe Ihnen das jetzt nur das Wichtigste, die wichtigste Message hier herausgegriffen. Nun, was sind da die Mechanismen? Auch da wissen wir heute schon mehr. Das IgE in der Allergie ist ja sehr gefährlich und hochpotent eigentlich, weil es über hochaffine Rezeptoren mit sehr potenten Effektorzellen zusammenspielt. Mit den Eosinophilen, mit den Mastzellen, mit den Basophilen. Und die haben eine Menge von sehr toxischen Mediatoren innen drin. Denken Sie, die Mastzelle hat nicht nur das Histamin, sondern die hat auch TNF-Alpha. Tumor, Nekrosis, Faktor Alpha, der Name sagt es schon, wurde zuerst in Tumoren identifiziert, innen in den Granulas drinnen, die natürlich gegen einen Tumor sehr zytotoxisch sein können. Und auch das wurde vielfach untersucht. Und da gibt es tatsächlich eine Achse zwischen Allergieeffektorzelle und den Tumoren. Und Sie werden das wiedererkennen in dem Logo, das wir haben für unsere Arbeitsgruppe Allergo-Onkologie. Und jetzt das Highlight ist natürlich, wie bringt man das letztlich, dieses Wissen an die Patienten heran. Und da ist unser Star, Sophia Karagiannis vom King's College London, die tatsächlich einen Antikörper generiert hat, der ein IgE-Antikörper ist, der in onkologischen Patienten schon eingesetzt wurde. Das Besondere ist, hier dreht es sich um Ovarian, also Ovarialkarzinom, Eierstockkrebs, Patienten. Dieser Eierstockkrebs ist ausgezeichnet, dass er einen bestimmten Rezeptor an der Oberfläche hat, nämlich den Folatrezeptor Alpha. Und der kann mit einem Antikörper zielgerichtet angegriffen werden, und diesen Antikörper, den hat man jetzt nicht als IgG dargestellt, wie so viele IgG-Antikörper, die in der klinischen Onkologie im Einsatz sind, Herceptin, Cetuximab, viele andere, hat man den jetzt auf eine IgE-Variante umgemünzt. Und tatsächlich wurde weltweit erstmals eine Phase 1 Dosis-Eskalationsstudie gemacht, wo man hier eben die Dosis überprüft hat. Man wollte die Sicherheit und Verträglichkeit dieses IgE-Antikörpers checken, und das ist ganz wichtig, weil IgE ist ja ein gefährliches Spiel. Man denkt ja an Anaphylaxis automatisch. Haben diese Patienten jetzt Anaphylaxie gehabt? Das haben sie nicht gehabt, weil sie wurden sehr sorgfältig selektioniert. Sie wurden vorher mit dem Antikörper in der Haut geprickt. Sie wurden mit einem basophilen Aktivierungstest untersucht. Und nur die, die hier nicht reagiert haben, sind dann mit dem IgE behandelt worden. Und es gab dann einmal Urtikaria, das war die häufigste Nebenwirkung, und einmal in dieser Kohorte, die eine Pilotstudie ist, Anaphylaxie. Also die Studien werden fortgesetzt, und es ist tatsächlich eine komplett neue Ära, die hier aufschlägt, die uns vielleicht erstmals in der Geschichte von IgE nahebringt, warum haben wir es überhaupt und können wir es zu etwas Vernünftigem einsetzen. Und daher meine Antworten für Sie heute: Ja, niedriges IgE kann ein Problem sein, lasst uns darauf schauen. Ja? Normalerweise gehen die Patienten aus der Allergieordination raus und sagen, Gott sei Dank keine Allergie. Aber ich sage Ihnen nicht, gehen Sie bitte zur onkologischen Vorsorge. Vielleicht sollten wir das tun. Und ja, IgE kann gut sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Liebe Erika, vielen Dank. Ich denke, wir alle haben viel gelernt und es ist extrem spannend. Und der Sinn dieser Veranstaltung heute war ja, wenn ich ein komplettes Blutbild in der Hand habe, wird ja heute oft der IgE-Spiegel bestimmt. Das war früher nicht der Fall, aber oft wird das automatisch dazu gemacht. Und dann ist es so, dass der behandelnde Arzt oft nicht weiß, was soll er damit anfangen. Ist der Wert 200, noch gut, dann wird es eine Allergie sein. Aber was macht er, wenn es zu hoch oder zu niedrig ist? Und wenn es zu niedrig ist, no, dann würde ich schon denken, sollte man ein bisschen weiter forschen, ob da nicht was Böses dahinter steckt.
In der Steinzeit, wie ich noch publiziert habe, haben wir bei MTX-Therapie, bei denen, die angesprochen haben, erhöhte Eosinophile gefunden. IgE haben wir nicht bestimmt, war ja damals noch nicht. Ist an sich relativ gut publiziert worden, aber wie so vieles nicht verfolgt worden. Daher die Frage, schauen Sie auch Eosinophile an. Sie haben sich auf die Mastzelle konzentriert, aber vielleicht sind auch diese Eosinophilen Tumorabwehr.
Ja, also da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass Eosinophile sich besonders im Tumorstroma auch vermehrt darstellen. Ja. Man nennt das auch TATE, also Tumor-Associated Eosinophilia. Und die haben einerseits zytotoxische Funktion und abhängig vom Tumortyp gibt es hier widersprüchliche Studien, nämlich solche, die sagen, das ist schlecht für die Prognose und solche, die sagen, das ist günstig, weil das abwehrende Zellen sind. Ja. Im Wesentlichen wird es dann auf die Immunbalance ankommen, die dann in die Entzündung tippt, was gut wäre, oder in die Toleranz. Ja. Und Eosinophile sind auch eine Quelle zum Beispiel von TH2-Zytokinen, die in dem Fall im Tumor wahrscheinlich nicht so günstig wären. Also da ist noch viel zu tun und ich denke, dass das Zusammenspiel der vielen Faktoren ein Schlüssel sein wird. Also vielen Dank für die interessante Frage.
Ich sehe hier eine Frage im Chat. Entschuldigen Sie, wenn ich es überhört habe, ultraniedriges IgE bei Kindern, Relevanz?
Bei den Kindern haben wir auch komplett andere IgE-Maßstäbe im Labor. Also da habe ich keine Daten, da gibt es keine Studien dazu. Also die Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, waren alles mit erwachsenen Patienten, wo eben diese 2,5-Grenze gilt. Bei den Kindern wird es vielleicht noch sensibler sein. Das ist eine sehr interessante Frage, die man vielleicht aufgreifen sollte oder sicher sogar.
Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich bei allen Vortragenden. Und ich denke, Sie werden jetzt ein bisschen mehr Interesse haben, den Gesamt-IgE-Spiegel zu bestimmen und wenn Sie dann halt ausreißende Befunde haben, weiterzudenken, was Sie mit den Patienten machen können. Erika, vielen Dank.